Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von uns, Couch Stuart. Ich glaube, wir müssen uns nicht mehr vorstellen. Ich glaube, nach
Nein.
so vielen Episoden, der ist blond, ich nicht.
Ja, aber ich glaube, zum Zuhören, für die Stimmen, zum Einordnen, Lukas.
Bin nicht anwesend.
Okay.
Sorry. ganz wichtig heute, wir müssen aufpassen auf unsere Wortwahl, sonst müssen wir Sozialstunden machen.
Wieso? Ah, okay.
Ja, Max muss auch für das F-Wort bei der Pressekonferenz Sozialstunden machen.
Das ist ein Thema, wo ich nicht dachte, dass wir über das reden.
Nicht? Ich finde, ich
aber schon, ist funny.
Ja, ich finde so die Reaktion
voll in Ordnung.
Was, dass er dafür bestraft wird?
Was für das F-Wort verwendet.
Achso, ja, ja.
Voll in Ordnung.
Ja. Ich meine, die anderen Fahrer joken auch herum. Es gibt einen Clip von Formula One auf Instagram oder von Red Bull, wo Max halt hahaha, this guy sagt und Franco Colapinto drunter postet. Fuck, ich hab vergessen.
Sozialstunden.
Sozialstunden, die ersten habe ich schon. wo er dann irgendwas Lustiges drunter postet, so nicht, dass er jetzt auch noch Sozialstunden dafür kriegt.
Ja.
und andere Fahrer haben sie ja. Oh, Cooldown Room. Also da war diese eine Szene, wo Lando fast in die Wand gefahren wäre. Und dann hat ihn ja Oscar Piastri gefragt, so, er soll die Szene bitte in einer guten Wortwahl beschreiben, wie er sich da gefühlt
hat. Without using swear words.
Ja, es ist so funny, einfach nur, dass das passiert. Das ist. Ich finde es dumm. Also, wenn er jetzt irgendwen als das Hard R verwendet hätte,
ja,
dann wäre es okay. Oder wenn er, keine Ahnung, ausufernd ist. Aber fuck, ich riskiere meine zweiten Sozialstunden damit. Wegen dem Wort. Ey, tut mir leid. Außerdem war das auf einer Pressekonferenz mit erwachsenen Menschen, die das Argument Kind, glaube ich, zählt da auch nicht irgendwie. Oder Kinder. Weil so, ich glaube, keiner von den Kindern schaut sich die Pressekonferenzen an. Und wenn doch, dann okay, Hut ab.
Ich würde sagen, so bei diskriminierender Sprache, da brauchst du überhaupt kein.
Ja, klar.
Gibt es keine Entschuldigung dafür. Aber das haben wir recht weit davon entfernt,
finde
ich bei ihm.
Ja.
Und alles andere, finde ich, obliegt der Person selbst und deren Entscheidung, ob sie dem PR-Team Kopfschmerzen bereiten wollen oder nicht.
Ja.
Oder ob sie ihre eigene Marke ist oder nicht.
Ja, also.
Ich glaube, der Max ist der Letzte, der irgendwie in einer Position wäre, wo das ihn schädigen darf, so seine Marke und so. Jeder weiß, wie er ist.
Ja, vor allem, ich glaube aber, dass das, was er so sagt, halb so schlimm ist. Er hat ja immerhin Beziehung mit Kwiat's Ex und dem Kind. Also, die leben ja gemeinsam, der wird schon wissen. Ich behaupte jetzt einmal, wird schon wissen, wo die harte Grenze ist für irgendwelche Swearwords im Englischen. Und ja, ich finde es einfach nur so arg. Und ich habe aber das erste Statement vom Fear-Boss nachgedacht, wo er diesen Rapper-Vergleich zieht, wo Louis sich ja drüber aufregt, auch komplett unangebracht, soll da Sozialstunden machen.
Ja.
Das ist für heute mein Running Gag, habe ich beschlossen.
Ja.
aber ja, da ist halt auch so, okay, die FOM sendet diese Funksprüche und zensiert sie eh schon.
Ja.
Also, dann soll die FOM halt eine Order kriegen, das nicht mehr zu senden, weil, ich meine, ich würde es schade finden, wenn wir gar keine Funksprüche mehr hätten, aber es ist halt, wenn sie schon so schlimm sind. Und ich finde, was die Fahrer so von sich geben, da gibt es selten irgendwas Schlimmes. Ich meine, Yuki hat schon mal stark daneben gegriffen.
Ja.
Aber da ist ein Language Barrier noch immer bei ihm ein bisschen. Deshalb, ja, keine Ahnung, ich finde es so wild.
Ja, das kenne ich nämlich auch mit der Language Barrier. Zumindest, dass meine Persönlichkeit wesentlich beleidigender ist und wesentlich häufiger zu beleidigenden Ausdrücken auch greift, weil ich halt in online diese Sprache quasi gelernt habe.
Ja, ja.
Das heißt, da habe ich eine ganz andere Schwelle, jemanden gleich mal zu beleidigen, wenn ich ihn erst seit kurzem kenne oder so, was in dem Kontext, in dem ich mich mit der Sprache bewege, und zwar mit Freunden, die ich habe in England, komplett okay ist. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie er Englisch gelernt hat, der Yuki, aber... Ja.
Videospiele, glaube ich, hat er irgendwann mal in einem Interview gesagt.
Ja. Und die Kultur drumherum ist halt auch nicht die jugendfreundlichste.
Nein,
ich finde, ja, also grundsätzlich finde ich einfach, das ist ein bisschen eine überzogene Geschichte und das ist eine komplette persönliche Präferenz. Erst heute einen Clip kriegt, wo einer von jungen Kart-Rennfahrern gesagt hat, so sein Lieblingsfahrer, also alle sagen so Lewis, Verstappen, wer auch Alonso oder so, und einer sagt James Hunt. Und da sind dann Clips halt eingeblendet worden vom James Hunt, der halt seine how do you manage to drive like that? Big balls. Solche Sachen.
Ja.
Finde ich voll in Ordnung.
Ist es auch.
Und ich glaube, bei Max Verstappen ist es so, dass er sagt so grundsätzlich nichts Schlechtes. Er ist jetzt nicht außerhalb von den Rahmen, den wir jetzt da quasi so gesteckt hätten. Er ist halt ein bisschen so respektlos.
Ja,
so ein bisschen. Gut. Aber für jemanden, der den ganzen Tag solche Fragen hören muss, ist es auch irgendwann verständlich.
Vor allem immer die gleichen. Ich fand gut, was Lewis dann dazu gesagt hat, zu den Sozialstunden von Max, so in der Art, er hofft, dass Max die nicht macht, weil er findet das ja überzogen.
Ja.
Also so wirklich auch Stellung bezogen oder Seite bezogen da. Und das finde ich ja schon ganz cool, aber ja, völlig überzogen. Und außerdem, für Kinder gibt es die Formel 1 Kids.
Die ist cool.
Ich finde die super. Ich liebe das Insert, weil dort erkennt man die Teamfarben.
Ja. Das war auch, es hat kurz eine Phase gegeben, ich weiß nicht, ob es 2020 oder 2021 ist, wo es so einen Switch gegeben hat bei den Inserts im Rennen, wo sie die Farben komplett rausgenommen haben, beziehungsweise haben sie dann auch herumprobiert, die Logos der einzelnen Fahrer zu nehmen, wo es dann auch komplett verwirrend wird, weil Hamilton hat sein Neongrün, dann hast du das hellere Neongrün von Lando gehabt, dann aber im gleichen Team wie Hamilton dann das übrigens, Blau vom...
Ich bin farbenblind, für mich ist beides Neongelb.
Ja, das habe ich mir auch schon öfters gedacht, dass das für manche Leute ein bisschen schwierig sein könnte. Aber der Punkt war, es war unmöglich, bei einem von den beiden überhaupt herauszuhalten, wer in welchem Team ist.
Ja.
Und es ist super schrill und bunt natürlich bei F1 Kids.
Ja, aber es
aber
ist
du
gut.
Kannst eine Abwandlung davon für den normalen Broadcast, glaube ich, auch
nehmen.
Ich liebe
diese Avatare, die sie von dem Fahrer haben. Mhm. Ich liebe, dass einfach auch die Inserts alle in der Teamfarbe sind. Mhm. Es ist halt sehr runtergebrochen. Du siehst ein dauerhaftes Intervall oder wie weit sie hinterher sind. Es ist auch sehr einfach gehalten, immer nur das, was relevant ist.
Ja.
Und auch das Insert nimmt halt fast ein Drittel des Fernsehers ein. Das ist halt auch viel. Aber die Kinderkommentatoren, ich finde die so super und so süß eigentlich.
Mhm.
Also die werden ja von Erwachsenen unterstützt, aber aber das ist halt, die sind schon so gut in dem Alter.
Ja.
Apropos Moderation, wollte ich fragen, warst du enttäuscht, dass du auf Servus TV nicht dabei warst in den Aufnahmen
von Baku?
Nein, also von wo wir waren, auf der Exhibition, wo du das Servus
TV-Ding, ja. Der Termin wäre Baku gewesen.
Ja.
Also, wie es dann am Tag davor nichts in meiner Inbox gewesen ist, habe ich mir schon gedacht.
Du warst ja nicht in den Leuten, die sie abgespielt haben.
Nein. Ah. Ja. Kann gut sein. Ja,
ich habe es geschaut, ich bin dann so hinter der Couch gerannt, so, kommt der Lukas? Der Lukas soll schon kommen. Aber es war sehr e-sporty, aber.
Ja.
Aber der Dude, der es gemacht hat, war auch sehr e-sporty unterwegs.
Mhm.
Also er war auch mehr
Entertainment-lastig.
Vollgas.
Ja. Aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, ich glaube, das ist noch auf jeden Fall einer meiner Schwachpunkte. Das ist auch etwas, was ich bei der Vulkan dann habe, wenn ich auf der Stage drauf bin, so die ersten paar Minuten muss ich erstmal meinen Puls regulieren und meine Stimme zittert bis dahin halt auch dermaßen, dass die Zeit hast halt nicht, wenn es dich in so einen Booth reinsetzt, irgendwo ja? Bei der F1 Exhibition. Und ich, das ist das eine, woran ich glaube noch halbwegs
ja. Übung macht.
Den üben Meister. Muss, ja.
Ja.
Aber man könnte ja sagen, dass ich recht viel Übung schon gehabt habe. Aber es ist halt auch was anderes, wenn man einfach so cozy in seinem eigenen
ja,
Zuhause ist und so eine halbe Stunde mal so das Vorbereitungsprozedere und so weiter hat, da stimmt man sich mental schon voll drauf ein, was da jetzt da voran passiert.
Ja, und das hast du dann mit dem Studio auch, wenn du immer dort bist. Ich glaube vor allem bei Servus, ist eine Geldsparmaßnahme, dass die vier Kommentatoren halt nicht vor Ort sind, sondern dort im Studio. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen comfy. Ich glaube, der Philipp Eng ist einer der ein paar Rennen gebraucht hat, bis er aufgeblüht ist auf Servus TV. Aber ja, aber ich vergleiche das gern mit Speedrunnern. Speedrunner sind immer nur richtig gut und World Record Pace mit ihrem Equipment. Mhm. Und wenn sie dann auf irgendeiner Speedrun-Show wie Games Done Quick oder so sind, dann ist es halt ein Showcase, da wird kein Weltrekord gebrochen. Das passiert so selten.
Ja.
Und ja, das ist völlig normal.
Ja. Also ich war nicht überrascht, dass ich keine Nachricht bekommen habe.
Gut.
Aber es war trotzdem ein witziges Meme, so gesehen.
Ja, ja, voll.
Er hat mich trotzdem voll gefreut.
Ja,
vielleicht nächstes
natürlich.
Jahr. Vielleicht kommt die Exhibition wieder oder so.
Bestimmt.
Ja.
War ja voller Erfolg.
Ja.
Ja.
Die war cool.
Ja.
Wenn ich jetzt wüsste, in welcher Folge wir drüber geredet haben, dann könnte ich jetzt drauf quer verweisen. Haben wir auch kurz drüber geredet, aber.
Ja. Ja.
Keine Ahnung mehr.
Ja, nicht. Ja. Aber wir hatten ein Rennen. Das Rennen war.
Ah ja.
War.
Du hast vergessen.
Ja, es ist ja nicht so viel passiert, muss man sagen.
Ja.
Aber, Alter, der McLaren. Wir haben letztes Mal schon drüber geredet, was der für eine Bombe ist. Mhm. Oder Rocket Ship. Aber ich bin noch viel beeindruckter in Singapur, dem gehen die Reifen nicht aus. Lando ist gefahren auf dem gleichen Satz. Ich habe mir irgendwann gedacht, der wird einbrechen und Max wird ein bisschen näher kommen. Der einzige Einbruch war am Ende, wo er aufgelaufen ist auf die zu überrunden, wo er kein Risiko genommen hat.
Ja.
Zu Recht. Ich meine, wenn du 28 Sekunden, bevor er auf die Dreiergruppe mit Cola Pinto und so aufgelaufen ist.
Beziehungsweise, da hat man schon wieder ein bisschen die Nerven vom Norris gemerkt. Die Fehler haben sich so ein bisschen gehäuft. Hier und da wieder die Wand, dann der eine Mega-Verbremser, den sie dann eben auch im coolen Raum angesprochen haben. Das heißt, ab einem gewissen Punkt, also ich glaube, dann hat er schon eine Sekunde auf dem Max verloren oder so, also die letzten 5 Runden oder so, war wirklich komplett im Sparmodus. Aber
das auch ist halt
völlig zu Recht.
Singapur
ist
exhausting.
Absolut mörderisch, was die einfach physischen Fähigkeiten.
Ja, es sind ja alle Fahrer wieder mal geklagt, dass es so anstrengend war. Jetzt ist es schon später im Jahr.
Ja.
Aber es hat nur immer über 30 Grad, glaube ich, gehabt, 80% Luftfeuchtigkeit und das im Finstern.
Mhm.
Dass die das überleben, muss man halt sagen. Und da machst du Fehler und das passiert halt. Man kennt es, glaube ich, auch, wenn man vorne alleine irgendwo an der Spitze ist, wird man bequemlicher. Ich glaube, das ist Lando auch passiert, das ist Max auch schon 100-mal passiert. Sein Spin in Ungarn vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr, so einfach mal Pirouette, weil er fährt halt mit 15 Sekunden Vorsprung da vorne rum. Und
da ist dann trotzdem noch komfortabel in der Führung und das ist egal.
Natürlich, aber ich finde das so unglaublich, wenn dieser McLaren ganz vorne wegfährt, der verbraucht keine Reifen.
Mhm.
Der kann 30 Runden dieselbe Pace fahren.
Ja.
Also ich meine, das spielt natürlich ja mit, dass der Sprit weniger wird und so weiter, aber es ist halt trotzdem, die Pace zu halten mit einem Reifensatz, unglaublich.
Es ist bei jedem Reifensatz irgendwie die gleiche Geschichte, 1-2 Runden so ein bisschen Pace einfühlen, die Temperatur aus der Box ans Renngeschehen anpassen und dann kann er ziehen.
Ja.
Also die können so viel früher aufs Gas latschen als andere im Stint, das ist.
Und die haben anscheinend auch kein Problem, dass sie diese Reifen überfahren. Das Soft ist ihnen nicht so gelegen, ich meine im Rennen irrelevant, aber im Qualifying. Ja. Aber fürs
Rennen. By the way, der Soft auf Lewis am Anfang.
Ja,
der hat nichts gemacht.
Er fragt sich ja selbst, warum.
Einfach Data komplett für ein A. Das ist ja etwas, was jetzt wirklich häufig passiert ist und ich glaube, da George war einer, der sehr vocal drüber war, was ist überhaupt mit den Reifen los.
Ja.
Weil Qualifying natürlich, da merkt man es noch wirklich, weil du wirklich einfach Peak Performance aus den Reifen rausholen kannst, momentbasierend quasi.
Ja.
Obwohl die auch am Ende der Runde auch schon anfangen mit Surface Temperature anfangen zu sliden. Aber gefühlt die Daten sind nicht mehr so,
ja,
im Vergleich zu früheren Jahren, doch, nicht doch, mehr so reliable
schon,
im Rennen dann.
Aber jetzt in Singapur war das Problem, ich habe es nur in den ORF Motorhome Stories gesehen, es hat von Freitag auf Samstag geregnet, recht stark. Dann hohe Luftfeuchtigkeit, da wird echt nicht, da wird wahrscheinlich sogar noch so ein leichter Wasserfilm auf der Straße geblieben sein, wo halt dann das Gummi sie aufgeweicht hat und dann rutscht du halt, weil die Poren vom Asphalt zu sind und die das einfach nicht rausgefahren sind, weil es war kein Formel 3, kein Formel 2 dabei, es war nur die F1 Academy dabei. Die haben nicht so viel Reifenabrieb.
Ja.
Mit ihren winzigen, keine Ahnung, 12 Zoll Reifen oder so.
Ja, ist recht wenig aerodynamischen Downforce.
Ja, und da ziehst den Gummi halt dann nicht raus und vor allem, wenn er schlaksig und kleinstückig ist, und das wird dann halt auch fürs Qualifying ein Problem gewesen sein. Da fahren die nicht genug Runden, dass sie das losfahren. Gegen Ende hin haben sie, glaube ich, die Reifenprobleme von den meisten beruhigt, ihre Reifen im Griff haben. Außer Ferrari. Aber Ferrari hat in Baku schon gestruggelt, vor allem Leclerc. Weil der hat den Reifen einfach überfahren. Das kann der Ferrari halt ganz gut, Reifen überfahren. Aber ja, McLaren, die Reifen sind es gerade, was sie halt einfach pushen können. Und halt 30, 40 Runden einfach Vollgas.
Weiteres McLaren-Thema. Ist in Baku eigentlich präsenter gewesen.
Ja.
Wingate.
Ja.
Das ist whatever.
Whatever. Also ich sehe das nicht so tragisch. Ich finde die Idee clever.
Ich finde die mega clever.
Ich finde sie mega clever. Und ich meine, die Statements, die es jetzt in Singapur gegeben hat, so einerseits, ja, die FIA hat McLaren gesagt, sie sollen das ändern.
Sie sollen ändern.
Aber nein, sie haben nicht gesagt, dass es illegal ist. Sie haben nur gesagt, es ist legal, aber sie sollen es ändern. Aber Zak Brown, glaube ich, war es, hat dann gesagt, sie haben von sich aus geändert, um nicht eventuell zurückbauen zu müssen. Das ist ein bisschen weird, diese Geschichte, aber ja, keine Ahnung, ich sage mal so, es im Internet gibt es da starke Meinungen, die halt sagen, das ist illegal und das ist Schummelei und was weiß ich, aber die Formel 1 war schon immer Lücken finden, Loopholes, und jetzt würde es an der FIA liegen, die kann dann sagen, ja, das ist zu gefährlich, das darf nicht sein, weil auch so ein Mini-DRS kann die ziemlich aushebeln, wenn der irgendwo einsetzt, wo er nicht einsetzen sollte, aber so am Ende technische Innovation, dafür ist die Formel 1 immer gestanden, dass das System zum Beispiel hat man Mercedes erlaubt, hat dann beschlossen, ja, das ist nicht fair für den Wettbewerb, aber die Saison durften sie. Vielleicht wird die Formel 1 auch nachbessern, weil unter der Saison dürfen sie ja nicht nachbessern, nur aus Sicherheitsgründen. Und ich meine, das wäre immer ein Argument, wenn die Flaps sich da hochbiegen, dass es ein Sicherheitsrisiko ist, weil wenn du sowas wie in Austin, was als nächstes kommt, diese erste S, die fährst du recht schnell, und wenn da dieser Flap einsetzt, da hebst du das Heck eventuell aus. Das wäre ein Sicherheitsrisiko, aber ich glaube nicht, dass man bei McLaren A den Flügel dort verwendet. Weil wozu?
Ist auch ein bisschen so auf eigene Gefahr an der Stelle, würde ich fast sagen,
was
Sache angeht, von wegen gefährlich, weil
ja, aber
du gefährdest nicht wirklich jemanden anderen, dadurch, dass du bei höherer Geschwindigkeit, eigentlich wirklich, wirklich hoher Geschwindigkeit, das setzt dir erst recht spät an, wenn ich mich recht erinnern kann,
an die
Onboards.
Ja.
Und bei 280, glaube ich, gibt es nicht mehr so viele. Ich meine, da hast du schon so viel Downforce, den du durch den Unterboden generierst bei dieser Geschwindigkeit, dass eben das von der Drag Reduction eigentlich nicht mehr so einen großen Unterschied machen wird, dass es wirklich gefährlich wäre für die
Hinterachse. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht so schlimm. Sollen sie machen, sollen die anderen Teams kopieren, wenn sie es können.
Ja.
Warum nicht? Ich erinnere an die Brown-Saison. Doppel-Diffuser.
Hab ich auch genau ans Gleiche gerade gedacht.
Doppel-Diffuser. Dann sollen sie es kopieren.
Ja.
Dann wird es vielleicht noch spannender vorne, als es, ich meine, jetzt, wenn McLaren oder Lando 30 Sekunden wegfahren kann, ist eh nicht mehr spannend. Fand es da viel spannender, wenn es vorne eng ist wie in Baku. Es war ziemlich cool, so ein Dreikampf vorne. um den Sieg, auch wenn es dann zugunsten Oscar Piastri ausging. Man kann nachdenken müssen, wer im Baku gewonnen hat.
Ja.
Aber ja, das auch stark, dass Piastri aufs Podium gefahren ist. Mhm. Also.
Ich habe es ja auch so krass gefunden, wie früh schon Mercedes sich einfach die Pace angeschaut hat von den McLarens und von Piastri und dann gleich mal gesagt hat, so, okay, der wird jetzt nicht nur für Russell gefährlich, sondern auch sehr, sehr wahrscheinlich für Hamilton. Und ihre schon noch probiert haben, beziehungsweise eigentlich schon aufgegeben haben. Strategietechnisch war es. Oh, hallo. Fokus. Willkommen zurück. ich glaube, die haben einfach sehr früh eingesehen, dass das ein bisschen anderes oder Battle wird.
Na, sie haben schon probiert. Sie haben ja auch lange Oscar hinter Lewis beim Boxenstopp-Fenster gehalten.
Ja.
Aber Oscar ist halt einfach so 8 Runden später an Lewis so, ciao.
Ja.
Und dann 10 Runden später bei Russell, ciao. Und dann
zieht komplett davon.
Ja, also sobald der freie Luft hat, was ich schon die letzten 2-3 Mal gesagt habe, ist der so feilschnell, der McLaren.
Ja.
Und kann die Reifentemperatur gut kontrollieren.
Aber.
Ja, aber sonst haben wir in Singapur gar nicht so viele Aufreger gehabt. Außer, dass man nicht mehr Fuck sagen darf.
Ja.
3-mal Sozialstunden.
Wieder Sozialstunde. Das andere, was halt so ein bisschen das emotionale Thema ist.
Danny Rick.
Es wird von offizieller Seite nirgends ausgesprochen, aber ich glaube, seine Körpersprache gibt sehr gut Preis.
Naja,
was passieren wird.
Was offen war, ich glaube, das hat Laura Mekis in einem Interview gesagt, dass es vielleicht falsch war, offen zu sagen, dass Singapur Dennis Leistung bewertet wird für einen Vertrag für die Zukunft. Und da wird halt dann auch viel reininterpretiert in das Zeug. Und das ist halt eine Woche lang passiert.
Ja.
Und ich glaube, das setzt dem Fahrer auch zu, vor allem wenn er dann einen relativ schlechten Tag hat.
Ja.
Oder Tage, Wochenende eigentlich gar nicht so gut für ihn gewesen.
Naja.
Ja, am Ende war es nicht gut, war wieder weit hinter Yuki.
Aber ist ja auch selten, dass ein einziges Rennen dann wirklich auf die Leistung.
Ich glaube nicht, dass sie auf eine einzelne Race-Leistung schaut, sondern aufs ganze Jahr nochmal Rennen für Rennen bewerten. Ich glaube, deshalb gibt es ja jetzt kein Announcement noch, weil die halt nur immer schauen, welches Rennen. Sie haben eh Zeit bis Austin. Das in 3-4 Wochen ist.
Ja, 4 Wochen Pause quasi.
Ja, also da, die werden da schon jedes Rennen analysieren, schauen, wie er sie gegenüber Yuki schlägt. Vielleicht machen sie ja einen Test-Shootout noch mit Lawson. Ich glaube, sie haben noch einen Filmtag übrig.
Mhm.
Könnten sie ja auch die Zeiten vom Filmtag dann nutzen.
Ja.
Und vergleichen.
Der Content für Red Bull TV.
genau. Und so, why not? Und man muss halt ehrlich sagen, wenn man sieht, wie Cola Pinto bei Williams performt, er hat mir Williams wieder reingebracht.
Mhm.
dann
zu Recht.
Dann musst du überlegen, ob es vielleicht dann nicht fürs Team besser wäre, wenn Yuki tatsächlich Richtung Punkte fahren kann, ob du da nicht wen anders reinsetzt. Das glaube ich, muss eine Überlegung sein, wenn du die Qual der Wahl hast, wie halt Red Bull.
Ja.
Oder Alpha Tauri.
V-Carb. Ja.
ich werde mich nie dran gewöhnen. Aber ja, dann musst du evaluieren und für Danny geht es um einen Vertrag für nächstes Jahr und den hat er ja noch nicht. Das Cockpit ist ja noch frei. Am Ende ist es er oder Lawson oder Hatcher.
Ja.
Wobei Hatcher ich bezweifle. Mein. Das Verrückteste, was hier passieren könnte, Yuki hoch, Checo raus, Hatcher und Lawson im V-Cup.
Ja, dann wären wir wieder dort, wo Oldschool Red Bull-Tage, wirklich das Junior-Programm wirklich zu honorieren, den Leuten wirklich die Chance zu geben, die sie auch wirklich verdienen.
Ja.
Im Falle Lawson auf jeden Fall.
Ja, klar.
Und ich glaube, es ist für Red Bull jetzt aber momentan wirklich schwierig, weil sie haben eigentlich mit Checo zum allerersten Mal wirklich von dieser Formel einfach abgesehen und sich wirklich einen Veteranen reingeholt, weil einfach es kriminell gewesen wäre, den nicht fahren zu lassen nach seinem wirklich bombastischen 2020.
Ja,
und dann haben sie aber leider so das Problem gehabt, dass sie jetzt aufgrund dessen, dass sie sich verengineert haben mit dem Fahrzeug und Checo nicht wirklich geglaubt haben, haben sie selber gesagt, was wirklich schräg ist, können sie jetzt da irgendwie die Leistung von Checo nicht so hundertprozentig wirklich einschätzen. Und sie haben jetzt zusätzlich aber auch Danny Rick zurück in die Familie geholt, der eigentlich schon auch weg vom Fenster war. Und jetzt haben sie zwei Veteranen in den vier Fahrern, einen, den sie hundertprozentig behalten wollen, der um den aber jeder wirbt, sobald Off-Season wieder so sich leicht öffnet oder eine längere Pause da ist, dann wird angeklopft beim Max. Und einen Yuki, bei dem man so das Gefühl hat, so der überzeugt nicht alle Offiziellen von Red Bull auf ganzer Linie, beziehungsweise da scheiden sich so ein bisschen die
persönliche Präferenzen, würde genau. ich es nennen, gibt es da, ja.
Ja, da gibt es Präferenzen, die halt ein bisschen auseinandergehen und deswegen ist er auch so ein bisschen in Schwebe. Also ich glaube, die haben sich jetzt da dadurch was wirklich Gutes gemacht, weil Checo war maßgeblich daran beteiligt, dass sie die 2021, 2022, 2023 solide durchfahren haben können.
Ja, wobei letztes Jahr war Max allein schon mit seinen Punkten weiter weg vom Platz 2 in der Constructors.
Aber da hat es halt irgendwie auch schon so angefangen, haben sie gemeint. Da hat es ein Upgrade-Package gegeben, wo von dort an sich halt Sergio schwerer getan hat und der Abstand auch kleiner geworden ist. Aber wie sie selbst gesagt haben, sie haben weiter gewonnen. Also.
Ja, das
why,
ist halt
why change?
Auf dem Erfolg ausruhen. Das Klassische, ne?
Ja.
Ja, es sind an jener das erste Mal auf den Kopf gefallen. Ja. Auf den Erfolg ausruhen. Das ist halt auch Red Bull-Mentalität. Mhm. Wieder drei Titel, mit Mühe und Not wird es vielleicht nur der vierte Fahrertitel. Und dann wechselt Max zu Mercedes. So wie Sepp zu Ferrari. Ich meine, bei Sepp war es Herzensangelegenheit. Aber ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass Max auch überlegt, in die Richtung tatsächlich auch mit Mercedes da offen zu reden. Mhm. Es ist ja kein Geheimnis, dass Jos mit Mercedes redet.
Ja.
Und wenn die eventuell einen richtig guten Motor für 26 hinstellen und ein gutes Auto.
Ja.
Russells Vertrag läuft auch aus. Also, ich meine, jetzt spielt Red Bull auch die Karte. Sie sind interessiert an Russell, aber am Ende des Tages entweder verlässt Max die Formel 1 oder er geht vielleicht, weil er will immer im schnellsten Auto sitzen.
Ja.
Aber er hat da jetzt gesagt in dieser, jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Episode, in einem Kreis von dieser Strafe, dass er muss nicht mehr Formel 1 fahren. Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Und er kann damit leben. Die Formel 1 wird ohne ihn weitergehen und für ihn geht es auch ohne Formel 1 weiter. Und ich glaube, das ist auch etwas, dass vielleicht Max in den Formel 1 Ruhestand treiben könnte. Und ja, man wird sehen, also wir spekulieren können wir ganz viel, aber für Danny, um aufs Thema zurückzukommen, ich glaube, da muss man schauen. Danny war nicht so auf Zug. Man hat Abstand gehabt zu Yuki, meistens, nicht immer natürlich, aber meistens. Und sehr inkonsistent. Wenn er mal im Qualifying gut performt hat, ist im Rennen nicht so gelaufen. Jetzt hat er davon profitiert gehabt, dass in Baku und in Monza Yuki ausgefallen ist.
Ja.
War sehr happy, dass er diesmal nicht ausgefallen ist. Bin ja auch ein kleiner Yuki-Fanboy, wie wir wissen. Und ich glaube, auch für Yuki braucht er andere Messlatte als Danny.
Ja.
Man hat bei AlphaTauri, V-Cup, Toro Rosso, auch schon mit Nick de Vries gebrochen im eigenen Ding. Das ist ja völlig schief gegangen.
Ja.
Also, aber hat halt auch gezeigt, jetzt hat Yuki zwei Fahrer geschlagen an seiner Seite. Mhm. Jetzt braucht er halt eine richtige Herausforderung, das ist Lawson.
Mhm.
Und zwei Jahre hat Yuki bei AlphaTauri auf jeden Fall noch. In Anführungszeichen, Red Bull geht, kann immer schnell gehen, kann bei jedem Team schnell gehen, wie bei Logan Sargeant. Jetzt auch witzig, ganz kurz, jetzt kriegt James Fowles die Fragen, warum nicht schon früher ohne Sergeant? So. Mhm. Ja, aber...
Ist halt ein großer Move mitnehmen.
Ja, es ist halt gefährlich, weil Colapinto hätte noch schlimmer sein können als Sergeant.
Ja.
Also, nicht, dass er nicht fahren kann, aber Sergeant hat auch eine super Lizenz ergattert, kann auch Auto fahren. Mhm. Sag ich einmal, auch schnelle Autos, aber halt reicht nicht für die Formel 1, so wie es für Lance Stroll meiner Meinung nach nicht reicht in der Formel 1.
Ja, da reicht die Brieftasche.
Ja, reicht der Papa.
Mhm.
Aber auch die Frage, wie lange noch? Mhm. Man holt sie bei Aston gerade die besten Leute in der Formel 1, man hat das modernste, die modernste Infrastruktur, den wohl besten Aerodynamiker.
Wird auch interessant.
Und dann musst du vielleicht da überlegen, in Zukunft deinem Sohn halt zu sagen, boah, das war's, tut mal leid, geh Tennis spielen.
Ja.
Aber ja.
Ja, zum Thema Verstappen habe ich so das Gefühl, dass Mercedes für ihn aufgrund dessen, dass eben jetzt da mittlerweile Red Bull mit der Vettel-Ära und der, in der sich jetzt Max befindet, ein bisschen das Syndrom haben, dass sie 3 überzeugende Titel fahren können. Der 4. struggelt dann schon wieder, weil sie eben sich auf ihren Erfolg ausruhen, und jemand, der das eben absolut nicht macht, ist Mercedes.
Ja.
Also wenn die eines durch ihr was da W12 oder W11 mit dem DAS-System bewiesen haben, ist nach so einer langen, dominanten Serie trotzdem noch was Neues auspacken,
ja,
trotzdem noch ihr Konzept zu verfeinern.
Ja.
Das ist ja absolut wild. Ich habe ja auch ein bisschen geschluckt, ich glaube Anfang 2023 oder war es dieses Jahr, wo
James Allison
dann auf einmal der Red Bull auf dem Grid erschienen ist mit dem Sidepod, mit diesem Sidepod-komischen Konzept oder Engine-Cover-Konzept, das Mercedes Cup hat und versagt hat.
Ja.
Wo ich mir echt gedacht habe, so, wieso bleibt man, also sie müssen was gesehen haben,
genau.
Aber das ist für mich genau eben das, wo ich nicht genau weiß, ob das nicht schon dort angefangen hat, weil im Endeffekt haben sie dann so 3 sehr verschiedene Konzepte gehabt innerhalb von 1,5 Jahren so gefühlt, und habe dann auch so das Gefühl gehabt, Mercedes verwendet ein ganzes Jahr, um ihr Konzept zu verstehen, um es zu verfeinern, um zu versuchen, auch schnelle Fixes zu machen, aber ihrem Konzept grundsätzlich treu zu bleiben. Und Red Bull arbeitet so an 3 Sachen, probiert dann das, probiert dann das, probiert dann das, gewinnen bei allem, und irgendwann hat es so das Gefühl, wir können mich berührt,
ja.
Wir können nicht verlieren, wir können nichts falsch machen. Und dann fällt ihnen das irgendwie auf den Kopf. Und ich glaube, dass das eben auch mit Hornigate auch eine Situation ist, die für Max Verstappen nicht das Allerbeste ist. Nicht, dass er grundsätzlich ein Fahrer wäre, merkt man jetzt eh wieder, der komplett frei von Kontroverse wäre. Und jemand ist, der mit allen gut auskommt, merkt man auch daran, dass er, glaube ich, einen Race-Engineer hat, der... bin mir nicht sicher, ob er mit vielen anderen Race-Engineers auskommen würde, bis auf JP. Also,
ja,
es ist fragwürdig, ob Verstappen nicht wirklich ernsthaft da noch eine Bombe platzen lässt im Ende von dem.
Nein.
Ich hab so ein bisschen so crazier things have happened.
Was, Lewis zu Ferrari?
Ja, zum Beispiel.
Nein, ich glaube nicht, dass es, wenn, würde es nicht dieses Jahr passieren. Also, ich könnte mir vorstellen, so Mitte nächster Saison, sie nochmal anschauen, wie läuft es mit dem Red Bull, kriegen sie sie wieder ein. Aber Red Bull hat halt, verschlafen. Und wenn Mercedes an Aufwind zeigt, dass es noch besser wird als eigentlich eh schon. Also sie performen ja richtig gut, sie haben ihr Auto im Griff. Nicht 100%, sonst wären sie ganz vorne, aber...
Aber sie sind immer da, wenn irgendjemand von den
genau.
Top 2 Teams eigentlich, oder Top 3 Teams, muss man jetzt mittlerweile sagen, ja, wenn, schläft. Oder wenn Ferrari eben nicht super Wochen hat. Das sind immer die zwei, die sich so ein bisschen so abwechseln.
Ja, eh. Also absolut.
Nach Verstappen und McLaren.
Ja. Na, aber muss man schauen. Ich würde da gar nicht so viel reininterpretieren, sage ich mal. Aber ja, Hornigate hat Red Bull definitiv geschadet. Der Unruhe im Team willst du nie haben, weil das betrifft alle. Dann performen die Boxen-Crew-Leute nicht gut, die Ingenieure nicht gut, weil es gibt halt die Kontroverse. Jeder stellt dir 1000 Fragen, auf die du eh nichts sagen darfst, aber gern würdest, weil du halt eigentlich mehr Insights hast. Und es kam ja die halbe Saison nicht zur Ruhe. Also erst mit der Sommerpause ist wirklich komplett ruhig darum geworden. Aber ja.
Totgeschwiegen worden.
Ja, es ist...
Das ist das Gleiche wie, es ist ein komplett skurriler Vergleich, aber es war ähnlich wie mit Lena Meyer-Landrut, wie sie damals den ESC gewonnen hat. Sie ist ständig über ihr Privatleben gefragt worden, aus dem Grund, dass sie nichts über ihr Privatleben preisgeben wollte. Und irgendwann haben die Medien einfach aufgehört, sie
zu fragen. Ja, dann kam Social Media.
Ja. Irgendwann war es dann einfach so, ja, okay, wir kriegen da einfach nicht mehr. Die Investigation bei Red Bull hat es gegeben, hat ein Ergebnis gegeben. Das, was sie dazu veröffentlichen wollten, haben sie veröffentlicht. Und da steht die Geschichte jetzt. Und da wird, glaube ich, auch nicht viel mehr kommen. Die Leute, die deswegen gehen wollten, sind gegangen.
Ja.
Und das Team bleibt trotzdem noch recht attraktiv.
Klar, also ich möchte da nicht viel reininterpretieren, ob das jetzt war oder nicht. Wir waren nicht dabei. Es gibt keine Infos dazu.
Sonst, ja, können wir nicht.
Sonst sind wir so wie eine Headline, die ich heute gelesen habe, dass Albons Karriere jetzt vorbei ist, weil Colapinto so nah dran ist. Ja, aber das war echt eine Headline von einem renommierten Motorsport oder Formel 1 Newsportal. Und man merkt wieder, es ist wieder ein paar Wochen keine Formel 1, weil da wird alles Witzige ausgegraben. Und ja, keine Ahnung.
Ich glaube, Albon, der hat... wenn man einmal so diese Red Bull Promotion und Demotion Reiterei durchlebt, dann und dann ein Jahr ausgesetzt hat, dann wieder zurückkommen kann und glaube eine gute Beziehung mit einem frischen Team aufbaut, ich glaube, dann hat man eh schon so ziemlich alles durchgemacht. Also so ein Early Retirement bei einem so vielversprechenden Fahrer hat es, glaube ich, selten gegeben.
Ja.
Und ich finde, er hat einen wirklich guten Rebound gemacht. Also ich glaube, er hat irgendwie schon so einen Veteranenstatus, obwohl er einer der jüngeren Fahrer ist.
Ja.
Und er ist, glaube ich, wirklich jemand, wo der unverhofft so zu einem Teamleader geworden ist.
Ja.
Dadurch, dass er so viel Scheiße durchleben hat müssen.
Ja. Gibt wieder.
Jetzt mache ich eine Sozialstunde, mache ich mit damit.
Ja. Nein, aber bei Albon, er ist absoluter Teamleader. Er versucht da mit dem Team was aufzubauen. Man merkt es an den Funksprüchen, wie ihr entscheidet euch nicht, müsst mehr bessere Entscheidungen treffen oder ihr müsst Entscheidungen treffen.
Ja.
Und solche Dinge, das ist halt auch wichtig für einen Fahrer, weil der Fahrer muss sich halt aufs Team verlassen können. Mhm. Aber da braucht es halt dann so einen Fahrer wahrscheinlich, der auf den Tisch schaut und sagt, Leute, ihr könnt bitte nicht so undecisive sein, ihr müsst entscheiden.
Ich erwarte einen höheren Standard von euch.
Ja, ja. Und so weit pushen. Und Williams, ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, sehe ich mittlerweile als stärkstes Team von der Formel B. Weil Aston Martin performt eigentlich nur Alonso.
Ja.
Und alleine ist man kein Team.
Ja.
Und jetzt mit Colapinto. Die paar Zehntel, die sie da auseinander waren, nein, nicht einmal Zehntel, es waren ja Hundertstel, 34 Hundertstel oder so, die Colapinto in der Albon war, man beide keine gute Runde gehabt, muss man auch sagen, aber, I mean, die werden noch ein paar dafür Punkte gewonnen.
Ja, fix, dafür recht weit vorn.
Ja. Ja.
Colapinto hat sich auch in Baku schon grün-blau geärgert, dass er einen kleinen Fehler gehabt hat.
Ja, ja.
Also, Potenzial bei denen ist sehr hoch. Und Aktie Colapinto, was sagst?
Audi? weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich bin bei Audi raus aus der Spekulation. Es gibt so viele Namen, auf die mit Audi in Verbindung gebracht werden. Und also angefangen von einem Bortoletto, Natürlich Cola Pinto, Bottas itself.
Ja.
Da,
das wird mit der Zeit realistischer, habe ich so das Gefühl, dass Bottas bleibt.
Ich glaube auch, dass es vor allem für Audi ganz interessant sein könnte, zwei erfahrene Fahrer zu haben. Man darf sie aber auf lange Sicht, glaube ich, so Aktie Colapinto oder Bortoleto nicht entgehen lassen. Mhm. Das wäre, glaube ich, ein Fehler. Also, dass einer der zwei wird auf jeden Fall Reserve Driver bei Audi. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Für Joe ist die Karriere, glaube ich, vorbei.
Mhm.
Also, ich meine, es ist halt schwer, ihn auch zu beurteilen, weil er fährt in einem Auto, das ein paar Sekunden langsamer und die 107% müssten greifen.
Oh, ja.
Ja, 7 Sekunden könnten sie hinterher sein, glaube ich. Wäre es jetzt in Singapur gewesen.
Ja, schon.
Oder 8 Sekunden, irgend sowas. Aber sie waren, sind so weit hinterher, die sind zu Platz 15 teilweise über eine Sekunde langsamer.
Ja.
Und das ist, ja, da kannst du so gut als Fahrer sein, wie du willst, wenn der Auto einfach langsamer ist als alle anderen.
Komplette Kraxen.
Ja, und das wird nächstes Jahr auch noch passieren. Das wird eine mentale Herausforderung, glaube ich, für Nico und dann wer auch immer der zweite Fahrer sein wird, weil ab Anfang 25 dürfen sie alle ihre CFD und Windtunnel und was für Stunden fürs 26er Auto verwenden. Und ich glaube, bei Audi wird man den Schritt da gehen und sagen, wir investieren alles an Ressourcen 2025 ins Auto fürs nachfolgende Jahr.
Ja.
Da wird man nochmal hinterherfahren.
Wird kein angenehmes Jahr für Nico, aber es ist jetzt keine Position, für die, in der er sich nicht irgendwie wohlfühlen darf, glaube ich. Ich glaube, der ist schon genug hinterhergefahren. Aber das finde ich auch interessant, irgendwie, dass wir gerade momentan in der Formel 1 so viele Kraxen haben, irgendwie, an Autos.
Ich finde gar nicht.
Also vor allem,
ich finde es eng.
Mein Point wäre nämlich dieser. Du hast ursprünglich, wie Toro Rosso zu Toro Rosso geworden ist, waren die wirklich ein ziemliches Backmarker-Team. Das sind, ist so das einzige Team, was wirklich so mit dem Ziel, ein zweitklassiges Team zu sein, existiert in der Formel 1. Dann hast du noch Haas, die auf sehr minimalem Budget, auf einer ganz anderen experimentellen Schiene fahren. Aber dann hast du die beiden Teams, jetzt einfach mal die, das Konzept der beiden Teams so betrachtet, und die führen Factory-Teams einfach an der Nase herum.
Ja, Budget Gap.
Das ist insane. Wie kann ein Haas,
a Cap übrigens,
konstant besser sein als ein Alpine? Besser sein als ein Sauber?
Budget Gap. Das ist einfach, Haas arbeitet immer unter Budget Cap und hat er davor schon unter Budget Cap gearbeitet.
Ja.
Dann lernst du damit, das bestmögliche Auto hinzustellen. Für die großen Teams ist diese Herausforderung, nicht mehr unendlich Ressourcen reinzuwerfen. Vor allem bei Renault. Und bei Renault hat man einfach Geld drauf geworfen und hat gehofft, dass es gut wird.
Ja.
Und das, deshalb kann Williams auch Haas, also Williams auch erst die Jahre von Claire wirklich besser performen, weil sie jetzt mit weniger Geld umgehen können. Die haben das auf die harte Tour gelernt. Und ja, deshalb sind halt Teams wie Haas,
sauber.
Haas
und, also, umgekehrt.
Haas und Williams
ja.
Schneller als die Factory Teams. Und sauber ist halt, ja, da hat man heuer und nächstes Jahr, glaube ich, einfach abgeschrieben.
Ja.
Da.
Man muss dazu aber trotzdem sagen, ich glaube, die Salaries von hohem Personal sind nicht im Budget Cap inkludiert.
Nein, die höchsten Salaries sind nicht drin. Das heißt, der teuerste Fahrer, der teuerste Ingenieur und der Teamchef sind ausgenommen.
Ja.
Aber der zweite Fahrer ist dann drin.
Mhm.
Der Rest der Crew ist drin. Bei Ferrari haben 1000 Leute beim Formel-1-Team gearbeitet.
Mhm.
1000 Leute, rechnen nur mit dem Standard-italienischen Gehalt oder dem Mediengehalt davon. Das ist dann Unmengen an Geld.
Schon nicht mehr möglich, ja.
Und allein mit so viel Köpfen kannst du halt ein gutes Auto hinstellen oder halt auch nicht.
Ja.
Siehe, Vettelzeit bei Ferrari.
Hin und wieder hat man das nicht so hingekriegt. Oder Alonso-Zeit.
Ja, aber ja, das war Umstellung. Ich glaube, die meisten Teams, die größeren Teams, haben eh das Schleichen schon davor gemacht, Ressourcen abgezogen, woanders hingeworfen, einfach nur, um einen weicheren Fall zu haben. Aber bei Renault hat man, glaube ich, drauf vergessen und ist dann drauf gekommen, so fuck, wir haben ja nächstes Jahr Budget Cap, wir müssen da 500 Leute woanders unterbringen.
Ja.
Und dann hat man sich entschieden, wieder ein starkes Le Mans-Team zu machen. Die kriegen es hin, ein schnelles Auto zu machen.
Ja.
Aber nicht reliable. Sind ja, glaube ich, alle drei ausgefallen, alle drei Alpines bei den 24 Stunden von Le Mans. Zwei auf jeden Fall durch technisches Gebrech und einer, glaube ich, durch einen Unfall. Unfall ist okay. Aber zwei durch technische Gebrechen. Aber Ferrari ist ja gut in Le Mans. Ja. Italian Jesus hat ja gewonnen, glaube ich, oder war am zweiten Platz mit seinem Team. Aber die ersten zwei waren Ferraris. Ja. Aber ja, eine coole Sache schicke ich dir und packe dann in die Videobeschreibung. Claire Williams war letztens in einem Podcast viel über Williams-Zeit geredet.
Habe ich auch ein paar Clips dazu gesehen schon.
Ja, und also, was sie da so arg fand, wie sehr sie persönlich darunter gelitten hat, Paid Driver zu holen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast.
Genau diesen Clip habe ich auch gesehen, ja.
Ja.
Also,
ja.
Weil was die an Personal, an Fahrern dabei gehabt haben, die auch wirklich für Williams fahren wollten und wirklich A-Klasse-Fahrer waren, wie Massa zum Beispiel.
Ja.
Und dann musst du halt langsam dann mehr und mehr von dem runtergehen.
Dann weil brauchst du einen Stroll.
Die einfach nicht mehr halten kannst. Ja.
Zum Beispiel, ja. Ja, eigentlich ist er traurig. Aber es ist eine sehr, sehr coole Podcast-Episode. Ich sauge immer alles auf. Weil ich habe trotzdem eine Bewunderung für Claire, dass sie das Team nach dem Tod von ihrem Papa übernommen hat.
Mhm.
Und versucht hat, das Bestmögliche zu machen. Also es gab ja auch einige Medien, die ihr unterstellen, dass sie das Team in den Ruin treibt. Ich glaube nicht, dass sie allein dafür verantwortlich war.
Ja.
Ich glaube, das hat da schon vorher angefangen. Aber ja, das Geld war halt die große Rolle. Die anderen Teams haben halt 800, 900 Millionen zur Investition gehabt und Williams halt 300.
Mhm.
Das sind halt Welten. Ich meine, ich hätte auch gern 300 Millionen am Konto. Dafür dürfte Lance Stroll mit Go-Kart fahren, das ich noch nicht habe, aber das man dann kaufen wird. Mhm. Aber ja.
Wird meine Welt auch verändern.
Ja. Ja. Ja, aber ja.
Gut.
Ist ziemlich cool, kann man sich anschauen.
Ja. Werde ich, glaube ich, auf jeden Fall machen.
Ja.
Brauche ein bisschen was auf die Ohren.
Eineinhalb Stunden, glaube ich, geht da. Aber sehr, sehr interessante Insights von Claire.
Auf jeden Fall.
Ja.
Gut.
Gut.
Ich glaube,
gut.
Damit haben wir einen guten Punkt erreicht.
Gut.
Außer
gut.
Außer gut.
Ja, Prozedere. Liken, Sternchen geben, einmal in den Garten gehen, wenn man hat, oder auf dem Balkon und schreien, dass die Couch-Stewards cool sind.
Ja. Ich glaube, wir müssten da einen genauen Wortlaut definieren. Nein, das sonst
kann jeder.
Abonniert Couch Stewards auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das jetzt, hätte ich gern.
Jetzt hast du aber das Lameste, das
man es ist ja. Was soll sonst sein?
Nein, lass mal den Leuten Kreativität. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Couch Stewards slapped.
Das ist mir zu jung.
Was sagt man da sonst?
Ich habe keine Ahnung.
Lit. Ist es.
Na.
Das ist noch zu jung.
Nein, die sollen sagen, was sie wollen.
Okay.
Kamerakorb.
Kannst du einfach nur Couch-Stewards schreien.
Das nur nicht auch. Fuck Couch-Stewards schreien, weil dann kommt die 4.
Und dann müsstest du 2 Stunden machen.
Und ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Generell das Wort fuck nicht so oft sagen.
Ja.
Fuck, fuck, fuck.
10 Sozialstunden.
Ja, macht nichts. Ja, zum Glück ist unser Kanal nicht monetarisiert, sonst wären wir jetzt demonetarisiert. Wahrscheinlich auch nicht, weil fuck wahrscheinlich geht.
Ja, obwohl, ich glaube, ist bei YouTube ja auch komisch, dass das, was in den ersten paar Minuten passiert im Video, wesentlich wichtiger ist, als das, was später passiert.
Watchtime.
Da schaut keiner mehr zu.
Aber
gut, dass ihr bis dahin angeschaut habt.
Ja, habt einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Habt Spaß beim Training, wenn ihr gerade trainiert und es hört. Oder wo auch immer. Bewerten nicht vergessen und uns ein Like ins Gesicht drücken. Also auch wenn ihr uns seht, nehmt Daumen und drückt ins Gesicht.
Passt. Ciao.
Baba.